das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Kirsten Gerhardt.
Willkommen zum Nachtmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das ist Joshua Wong, 22 Jahre alt, Student aus Hongkong. Schon mit 12 Jahren hat er zum ersten Mal einen Protest organisiert gegen ein neues Schulfach, das den Schülern Parteitreue vermitteln sollte. Und so fällt es ihm leicht, heute in Berlin vor den versammelten Hauptstadtjournalisten über sein Anliegen zu erzählen. Über die Hunderttausende, die Woche um Woche auf die Straße gehen und friedlich demonstrieren. In Peking hat man den Besuch des Aktivisten in Berlin genau beobachtet und die chinesische Regierung ist nun offenbar so sehr verärgert, dass sie jetzt den deutschen Botschafter in Peking formell einbestellte. Lea Struckmeier.
Noch vor 3 Tagen war er in Hongkonger Polizeigewahrsam. Heute spricht Aktivist Joshua Wong das erste Mal in der Bundespressekonferenz und fordert politische Unterstützung aus Deutschland. Ich fordere Deutschland und die anderen europäischen Länder dazu auf, die Taten der Hongkonger Polizei zu verurteilen. Deutschland sollte auch die Handelsgespräche mit China und Hongkong abbrechen. Menschenrechte gehören auf die Tagesordnung. Schon seit Monaten wird in Hongkong protestiert. Die Demonstrationen werden teilweise gewaltsam niedergeschlagen. Der Auslöser? Das umstrittene Gesetz für Auslieferungen nach China. Das wurde zwar inzwischen von Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam zurückgezogen, doch den Demonstranten geht es mittlerweile um viel mehr. Unwahrscheinlich, dass die Proteste in Hongkong aufhören werden, denn wir kämpfen immer noch für unsere fundamentalen Rechte, Demokratie und freie Wahlen. Wongs Besuch sorgt heute für diplomatische Spannungen. Die chinesische Regierung hat den deutschen Botschafter in Peking einbestellt. Der Grund? Wongs Treffen mit Außenminister Maas auf einer Veranstaltung. Für den chinesischen Botschafter ein ernster Zwischenfall. Die chinesische Seite ist sehr enttäuscht. Wir protestieren ganz entschlossen dagegen, dass es zu solch einem Vorkommnis gekommen ist. Dieser Zwischenfall wird eine sehr negative Beeinträchtigung für die bilateralen Beziehungen haben. Bereits vorher stand fest, zwischen Wong und Angela Merkel ist kein Treffen geplant. Das hätte sich die Opposition von der Kanzlerin gewünscht.
Deshalb bedauere ich, dass Sie bisher die Chance versäumt haben, den aus Hongkong zu uns gekommenen Oppositionellen Joshua Wong zu empfangen und mit ihm zu sprechen.
Die Bundeskanzlerin äußert sich wie schon vergangene Woche bei ihrem Besuch in China.
Ich habe bei meinem Besuch auch wieder darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der Menschenrechte für uns unabdingbar ist. Das gilt insgesamt. Und das gilt auch im Blick auf die Situation in Hongkong, wo wir das Prinzip ein Land, zwei Systeme weiter für richtig halten.
Joshua Wong will noch bis Ende der Woche in Deutschland bleiben. Eigentlich, um weitere Politiker zu sprechen. Ob es dazu kommt, ist ungewiss. Bis jetzt sind keine weiteren Treffen geplant.
Es gab eine Zeit, in der sich Angela Merkel als Klimakanzlerin präsentierte. Damals, vor 12 Jahren, war das vor eisiger Kulisse in Grönland. Die Kanzlerin ließ sich die Erderwärmung erklären. Dieses Bild ging um die Welt und Merkel machte den Klimawandel zum Hauptthema der deutschen G8-Präsidentschaft. Längst ist Deutschland allerdings kein Vorreiter mehr in Sachen Klimaschutz. Das selbstgesteckte Klimaziel wird wohl klar verfehlt. Im Bundeshaushalt ist die Strafzahlung an die EU dafür schon eingeplant. Heute in der Generaldebatte blitzte allerdings ein wenig von der alten Klimakanzlerin durch. Christine Schwyzer.
Letzter Schliff am Manuskript. Die Kanzlerin wählt heute große Worte. Der Klimawandel sei eine Menschheitsherausforderung. Merkel wirbt deshalb für weniger CO2-Ausstoß und mehr Investitionen.
Wenn wir den Klimaschutz vorantreiben, wird es Geld kosten. Dieses Geld ist gut eingesetzt. Wenn wir ihn ignorieren, wird es uns nach meiner Überzeugung mehr Geld kosten, als wenn wir etwas tun.
Die AfD wirft der Regierung Aktionismus vor.
Diese Regierung trägt die Verantwortung für die Demontage der Autoindustrie durch Klimaschutzwahn und E-Auto-Planwirtschaft.
Das geht der SPD zu weit. Der Fraktionschef warnt mit Blick auf die AfD vor Schwarz-Weiß-Malerei. Man müsse die Bürger mehr mitnehmen bei großen Entscheidungen.
Gerecht regiert zu werden, ist heute wieder ein Wert für sich. Offensichtlich Offensichtlich, meine Damen und Herren, wächst der Glaube, dass demagogisches, ausgrenzendes und chauvinistisches Regieren die Antwort auf komplizierte Fragen sein könnte.
Auch die Linke warnt vor einer sozialen Spaltung. Beim Klimawandel müsse man vor allem Reiche zur Kasse bitten, Steuervorzüge abschaffen und dafür mehr Geld ausgeben für den öffentlichen Nahverkehr.
Streichung der Energiesteuerbefreiung für Kerosin würde 7 Milliarden bringen. Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge 4,7 Milliarden. Pauschale Besteuerung privat genutzter Dienstwagen 3 Milliarden und so weiter und so weiter. Am Ende müssen wir dahin kommen, meine Damen und Herren, dass die Bahn unschlagbar günstig werden muss.
Lauter Verbesserungsvorschläge. Am Ende wird der Schlagabtausch beim Klimaschutz fast zum Kuschelkurs. Die Grünen teilen zwar heftig aus, signalisieren aber auch Gesprächsbereitschaft.
Wenn Sie möchten, dann reden wir hier im Parlament darüber, genau hier. Nicht in irgendwelchen anderen Runden, auch nicht in irgendwelchen Konsensrunden. Genau hier könnten wir eine Mehrheit für den Klimaschutz, eine Mehrheit für die Bewältigung der Klimakrise in diesem Land schaffen.
Auch die FDP ist bereit zu verhandeln und stellt schon mal Bedingungen. Klimaschutz brauche mehr Anreize für Firmen und Verbraucher.
Manche wollen Klimaschutz machen mit Askese, Verbot, Verzicht, kein Wachstum, der Lebensstandard des Jahres 1995, so schlecht war der doch auch nicht. Kann man alles wollen. Gibt es auch Unterstützung dafür. Wir werden auf dem Weg möglicherweise auch Moralweltmeister werden. Aber niemand wird uns auf der Welt folgen.
Auf der Regierungsbank feilt man noch an einem gemeinsamen Konzept. Am 20. September soll das Klimakabinett darüber entscheiden.
Wohl kein Ereignis der vergangenen Jahrzehnte hat die USA, sogar die ganze Welt, so verändert wie die Terroranschläge vom 11. September 2001. Und auch noch heute, am inzwischen 18. Jahrestag der islamistischen Anschläge, wird getrauert um die fast 3000 Toten, so wie hier in New York. Unter anderem mit einer Schweigeminute an der Gedenkstätte des World Trade Centers erinnerten viele Menschen an die Toten. Anschließend verlasen Angehörige die Namen aller Opfer. Die Zeremonie begann um 8.46 Uhr Ortszeit. Zu dem Zeitpunkt war damals das erste entführte Flugzeug im World Trade Center eingeschlagen. Auch noch Monate und Jahre später forderten die Terroranschläge Opfer, etwa unter den Feuerwehrleuten und Ersthelfern. So hatten viele von ihnen beim Zusammenbruch des World Trade Centers Staub und giftige Dämpfe eingeatmet. Jahrelang wurde um ein Gesetz gerungen, das den Betroffenen lebenslange medizinische Versorgung garantieren sollte. Im Juli war es dann soweit. US-Präsident Trump hat es unterschrieben. Für viele Helfer zu spät. Stephanie Dott.
Es ist inzwischen zur Routine geworden. Trauer um die Menschen, die auch heute noch sterben, weil sie damals anderen das Leben gerettet haben. Jeder von ihnen bekommt einen Platz auf der Gedenktafel. So wie Richard am Freitag. Er ist der 200.
Firefighter Richard N. Driscoll.
Richard Driscoll war einer der Feuerwehrmänner, die am Tag des Anschlags zum World Trade Center rannten. Seine Krebsdiagnose kam 17 Jahre später.
He then had problems with his heart.
Er bekam Probleme mit dem Herzen, mit der Lunge, Nierenversagen. Der Krebs zerstörte ein System nach dem anderen.
It was just one system after another.
Linda pflegte ihren Mann bis zum Schluss. Richard, über 3 Jahrzehnte bei der New Yorker Feuerwehr, wurde 73 Jahre alt.
He just kept fighting.
Er hat weitergekämpft. Du lernst so vieles, was du nie für möglich gehalten hast. Wir waren stark füreinander. Er war mein Superheld. Und er ist noch immer bei mir. Der Moment direkt nach Einsturz des ersten Turms. In der Luft schwebt verbranntes Plastik und Elektronik, Treibstoff der Flugzeuge, Asbest aus den Türmen des World Trade Centers. Eine tödliche Mischung. Der giftige Staub liegt bis zu 5 Zentimeter dick auf den Straßen New Yorks und hält sich hartnäckig in der Luft. Die Helfer werden ihm noch monatelang ausgesetzt sein. Dieser graue Staub war überall, in unseren Haaren, Ohren, Nasen, Mund, überall. Und am Anfang trugen wir alle keine Masken. Nur diejenigen, die im Gebäude das Feuer löschten, trugen Sauerstoffmasken. Wir anderen waren ohne Schutz. Die Gifte schlummern Jahre in den Körpern der Helfer, die monatelang aufräumten, bis Krebs oder andere Krankheiten ausbrechen. Ganz abgesehen von den psychischen Folgen. Bei den Helfern der Feuerwehr, der Polizei, den Freiwilligen und Anwohnern, die kurz nach den Anschlägen zurück in ihre Wohnungen gelassen wurden, obwohl die Luft noch giftig war. Am 11. September 2001 starben allein 343 Feuerwehrmänner und es werden immer noch mehr. 343. Damals kam uns diese Zahl unglaublich vor. Am Ende werden es sicherlich über 1000 sein. Die Feuerwache 91 im New Yorker Stadtteil Harlem. Die ehemalige Feuerwache von Richard Driscoll.
We now have a moment of silence in observance of the time the second plane struck the South Tower.
Aufruf zur Schweigeminute, zu der Zeit, zu der das zweite Flugzeug in die Zwillingstürme krachte. Viele bei der Feuerwehr haben Angst, dass auch sie noch krank werden könnten. Heute trauern sie wieder um ihre ehemaligen Kollegen und um all die anderen Opfer. Er hat es geliebt. Er war 32 Jahre Feuerwehrmann. Das war er. Er hätte nichts anderes sein wollen. Es war ihm eine Ehre. Linda ist stark, selbst in der Trauer um ihren Mann. Denn er selbst habe seinen Einsatz trotz allem nie bereut.
Und wir fragen nach bei Stefan Niemann in Washington. Wie ist denn landesweit die Stimmung in den USA heute am Gedenktag?
Naja, dieser Gedenktag ist schon wichtig für diese Nation. Neben den Feierlichkeiten in New York und am Pentagon gab es auch ein Innehalten im Kongress im Gedenken an die Opfer von 9/11. Aber es ist kein Tag, wo jetzt das gesellschaftliche Leben stillsteht. Man muss bedenken, es wächst eine ganze Generation heran, die keine eigene Erinnerung an diese Anschläge vom 11. September hat. Und vielleicht deshalb hat der Gouverneur vom Staat New York ein Gesetz erlassen, das in staatlichen Schulen das Erinnern an dieses Datum verpflichtend macht. Also mit dem zeitlichen Abstand zu den Anschlägen rutscht das ein bisschen weiter nach hinten in der Priorität.
Wo stehen denn die USA im Kampf gegen den Terror heute?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil sich viele fragen, 18 Jahre nachdem das Ganze angefangen hat, ob die Opfer, die da gebracht wurden, den Einsatz wirklich wert waren. Es sind ja in Afghanistan etwa 2400 US-Soldaten ums Leben gekommen. Dieser Krieg hat Unsummen an Geld verschlungen und viele fragen sich, ob es nicht an der Zeit sei, das zu beenden. Darauf baut ja auch Donald Trump, der einen Abzug der Truppen versprochen hat im Wahlkampf 2016 und der jetzt versucht, mit einem Teilabzug dieses Wahlkampfversprechen zumindest teilweise einzulösen. Er weiß sich da quasi in der Mitte der Gesellschaft. Jüngste Umfragen aus dem Sommer zeigen, dass die generelle Bevölkerung zu inzwischen 60% Zweifel hat, dass es sich lohnt, in Afghanistan zu bleiben. Und die Zahl ist genauso groß, etwa knapp zwei Drittel auch der US-Veteranen zweifeln daran, dass die Mission in Afghanistan noch glücklich zu Ende gebracht werden kann. Gleichzeitig gibt es aber natürlich ein Dilemma. Wie will man da raus, wenn die Sicherheit danach nicht gewährleistet ist? Die USA wollen natürlich nicht an Afghanistan zurücklassen, aus dem dann wieder Terroristen hierher zu kommen drohen. Also insofern kann man auch nicht richtig komplett abziehen, aber das Land ist kriegsmüde. Das merkt man ganz deutlich an diesem Tag.
Dankeschön nach Washington. Stefan Niemann. Nächste Woche wird in Israel gewählt und Benjamin Netanyahu will wieder gewinnen. Er will an der Macht bleiben, koste es, was es wolle, möchte man meinen. Nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil er sich davon verspricht, gegen ihn laufende Strafermittlungen wegen Bestechung, Betrug und Untreue besser trotzen zu können. Falls er die Wahl also gewinnt, dann werde er Teile des Jordantals annektieren, kündigte er jetzt an. Es geht um einen Streifen entlang der Grenze zu Jordanien. Das Jordantal und weitere Gebiete nördlich des Toten Meeres. Zusammen machen sie etwa 30% des Westjordanlands aus. Sollte Netanyahu seine Ankündigung wahrmachen, wäre das für die Palästinenser ein Kriegsverbrechen. Der Frieden zwischen Israel und den Palästinensern damit in weite Ferne gerückt. Bernd Niebrügge.
Das Jordantal verläuft entlang der Grenze zu Jordanien und macht etwa 30% des seit 1967 von Israel besetzten Westjordanlandes aus. Für Israel ist es eine Region von strategischer Bedeutung. Insgesamt leben dort etwa 60.000 Palästinenser und geschätzt 5.000 israelische Siedler. Für die Palästinenser und ihre Führung ist ihre Kontrolle über das Gebiet aber unbedingte Voraussetzung für die erhoffte Zwei-Staaten-Lösung mit Israel. Mit Blick auf konservative und extrem rechte Wählerschichten im Land hat Netanjahu noch gestern Nachmittag, also eine Woche vor den Parlamentswahlen, ein umstrittenes Wahlversprechen gegeben. Ich verkünde meine Absicht, die israelische Souveränität über das Jordantal und den Norden des Toten Meeres auszuweiten, sobald sich die neue Regierung gebildet hat. Die angekündigte Annexion des Jordantales haben palästinensische Führung und arabische Staaten als gefährliche Eskalation kritisiert. Der Rat der Arabischen Liga beurteilt diese Ankündigung als Unterminierung aller Chancen für den Fortschritt des Friedensprozesses. Dieser wird so seiner kompletten Grundlage beraubt. Doch Benjamin Netanjahu hat nur ein Ziel vor Augen, seinen Wahlsieg am kommenden Dienstag, und der ist keineswegs sicher. Wir müssen den Saal räumen, fragt der israelische Ministerpräsident erstaunt. Okay, wohin gehen wir? Gestern Abend in der Hafenstadt Ashdod, inmitten einer Wahlkampfveranstaltung, heulen Sirenen, Raketenalarm. Benjamin Netanjahu und seine Anhänger werden eilig in Sicherheit gebracht. Auslöser waren zwei Raketen, die laut israelischer Armee von militanten Palästinensern aus Gaza Richtung Ashdod abgeschossen worden waren. Israel reagiert mit Luftangriffen. 15 Ziele der radikal-islamischen Hamas sollen im Gazastreifen getroffen worden sein. Ministerpräsident Netanjahu steht unter Druck. Kritiker und Opposition bewerten den fortlaufenden Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen als Ergebnis einer verfehlten Sicherheitspolitik. Die nun angekündigte Annexion des Jordantals scheint ein wahltaktischer Schachzug Netanjahus. Doch die politische Sprengkraft dieses Wahlversprechens ist enorm.
Wie ist das zu bewerten, wenn Autofahrer rücksichtslos rasen und dabei Menschen zu Tode kommen? Seit 3 Jahren beschäftigt sich die deutsche Justiz mit der Frage, ob das Mord ist. Im Frühjahr bestätigte der Bundesgerichtshof ein solches Mordurteil. Und ein ähnlicher Fall beschäftigt seit heute auch das Landgericht Stuttgart. Am 6. März hatte ein junger Mann einen PS-starken Sportwagen gemietet und war dann mit bis zu 168 Kilometer pro Stunde in der Stuttgarter Innenstadt in ein stehendes Auto gerast. Die beiden Insassen hatten keine Chance. Julia Henninger.
Diesen Jaguar hatte sich ein 20-Jähriger geliehen und so soll es passiert sein. Mit mehr als 160 Kilometer pro Stunde raste er mitten durch die Innenstadt auf eine Kreuzung zu. Er verlor bei einem Ausweichmanöver die Kontrolle, prallte gegen diesen stehenden Kleinwagen. Die beiden Insassen kamen ums Leben, ein junges Paar, 25 und 22 Jahre alt. Offenbar hatte der Angeklagte das Gaspedal kurz vor dem Unfall bis zum Anschlag durchgedrückt, so die Auswertung des Bordcomputers. Der Andrang heute vor Gericht bei diesem Fall ist groß. Erhöhte Sicherheitskontrollen vor Prozessbeginn vor der Jugendstrafkammer. Wegen zweifachen Mordes muss sich der 20-Jährige verantworten.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, den Tod der beiden Opfer billigend in Kauf genommen zu haben, um seinen Geschwindigkeitsrausch auszuleben. Darüber hinaus stuft die Staatsanwaltschaft das Fahrzeug des Angeklagten als gemeingefährliches Mittel ein und geht demzufolge von einem Mord aus.
Der Angeklagte selbst machte nur Angaben zu seiner Person. Doch sein Verteidiger las eine Erklärung vor, in der hieß es,
dass der Angeklagte Verantwortung übernimmt und sich zu seiner Schuld bekennt, aber den strafrechtlichen Vorwurf des Mordes, gegen den wehren wir uns und den weisen wir auch entschieden zurück.
Die entscheidende Frage ist, ob das Gericht zu dem Schluss kommt, dass der Angeklagte mit Tötungsvorsatz gehandelt hat. Denn für Mord ist der Vorsatz nötig. Besonders schwer der Tag heute für die Eltern der Opfer. Sie kamen als Nebenkläger, begleitet von ihren Anwälten.
Insbesondere die Verlesung der Anklageschrift war für die Eltern nahezu unerträglich.
Die Eltern erhoffen sich eigentlich, dass das Geschehen rückgängig gemacht würde. Das geht natürlich nicht. Also erhoffen sie zumindest, dass das Gericht auch in der Deutlichkeit, die notwendig ist, sagt, dass jemand, der so fährt, tatsächlich Mord begeht.
Der Angeklagte hatte einen 19-jährigen Beifahrer. Das war eine Sache von 30 Sekunden, erinnert der sich heute vor Gericht an den Moment des Zusammenstoßes. Das ging ruckzuck. Am Unfallort heute erinnert ein Gedenkstein an diese paar Sekunden, die für sie die letzten waren.
So idyllisch, spätsommerlich wie hier in der Eifel könnte es am Wochenende werden. Bis dahin müssen wir uns mit typischem Herbstwetter rumschlagen. Hier sind die Aussichten.
Heute Nacht ist es oft stark bewölkt. Hier und da fällt etwas Regen. Der Tag beginnt mit einer meist trockenen Mischung aus Wolken und Sonne. Später setzt sich erst im Süden, dann auch in der Mitte immer häufiger die Sonne durch. Am Tag im südöstlichen Bergland sowie an der See knapp unter 20, im Markgräfler Land dagegen sommerliche 26 Grad. In der Nacht zum Freitag 15 bis 10, im südlichen Bergland zum Teil nur 9 bis 6 Grad.
Und das war das Nachtmagazin für heute. Die nächste Tagesschau hat dann Linda Zervakis gegen 1.50 Uhr für Sie. Hier folgt jetzt der Spielfilm Play. Kommen Sie gut durch die Nacht oder schlafen Sie gut. Musik.